In den letzten Tagen waren Sie im Fernsehen, im Radio, wo überall man irgendwo mit Medien zu tun hatte, unübersehbar. Die Jahresrückblicke. Rauf und runter waren Sie zu sehen. Und wer die Bilder so ein bisschen aufgesaugt hat und an sich rangelassen hat, auch emotional, der wird verspürt haben, das, was ich an Heiligabend auch schon mal erwähnt hatte von dem Wochenmagazin, dem Stern, eine Welt im Aufruhr. Ich denke, das bringt das sehr kompakt auf den Punkt. Und diese Bilder zu sehen und nicht wegzuschauen, ist tatsächlich eine Herausforderung. Ich weiß nicht, wie es dir ging, ob du sie an dich rangelassen hast, erneut, wieder, oder ob du zu denen gehörst, die der Bundespräsident Steinmeier in seiner Weihnachtsansprache genannt hat. Er sprach von einem Satz, der ihm in diesem Jahr so oft begegnet sei wie kein anderer. Der eine Satz: Ich schaue keine Nachrichten mehr. Und es gab nichts, was so oft dieses Gefühl auch ihm gegenüber ausgedrückt hat, wie dieser eine Satz. Keine Nachrichten zu schauen? Vielleicht für dich eine sehr nachvollziehbare Entscheidung. Es ist ja auch wahrlich manchmal nicht zu ertragen, nonstop bombardiert zu werden mit negativen Nachrichten. Das macht was mit unserem Herzen, mit unseren Gedanken und all den Überlegungen. Die Frage ist natürlich, wird dadurch die Welt schon besser, wenn ich wegschaue? Wird deine persönliche Welt besser? Denn es ist ja nicht nur so, dass draußen die Welt im Aufruhr ist. Manchmal ist ja auch unsere persönliche Welt im Aufruhr. Und so manches unruhig in uns. In diesem Zusammenhang fand ich es sehr interessant, diesen Weisheitslehrer nochmal nachzubuchstabieren, den wir eben von diesen zwei jungen Damen gehört haben aus Prediger 3. Prediger ist es überschrieben, aber eigentlich ist das keine gute Übersetzung. Kohelet im Hebräischen. Da geht es um einen Weisheitslehrer und einen, der eine Versammlung einberuft und als Lehrer nun unterwegs ist. Und der Prediger, wie es im Deutschen übersetzt ist, ist eine Fülle von Weisheiten, die sich oft auf Salomo bezieht. Also, da nochmal hinzuschauen, der Weisheitslehrer benennt beides. Er bezeichnet manches, was im Aufruhr ist, er bezeichnet aber auch die schönen Dinge des Lebens. Es ist alles eine festgelegte Zeit. Ich weiß nicht, was du noch im Ohr hast. Zeit, um Kinder zur Welt zu bringen oder Zeit zum Sterben. Der Weisheitslehrer schaut hin, er bleibt nicht an der Oberfläche, sondern er geht auch in die Tiefe. Und ich denke, er bietet uns nicht irgendwelche Glückstabletten an, irgendwelche Placebos am Ende dieses Jahres, sondern echte Weisheit. Drei Punkte habe ich mitgebracht. Ein erstes von dem, was die Welt und mich in Aufruhr versetzt, das sind diese negativen Dinge, die hier genannt werden im Text. Das zweite von dem, was schon jetzt auch mir Glücksmomente schenkt. Und das dritte, ja, von dem, auch von der Kunst, das Leben hier und heute zu genießen. Und auch morgen hoffentlich. Also, manches von dem, was in diesen Versen im Prediger 3 genannt wird, kann uns wirklich in Aufruhr versetzen. Vers 1. Für alles gibt es eine bestimmte Stunde. Und da heißt es, eine Zeit für das Sterben, eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Klagen. Vor 2 Wochen habe ich nochmal mit meinem Pastorenkollegen gesprochen, der vor 4 Monaten seinen 15-jährigen Sohn durch einen LKW-Unfall ganz plötzlich verloren hat. LKW hatte ihn überfahren. Und ja, man merkte, da war ganz viel Zeit zum Klagen, zum Weinen, zum Heulen. Und der Schmerz war auch in dem Augenblick, als wir miteinander sprachen, nach 3 Monaten noch grenzenlos hoch. Ja, er kann wieder arbeiten. Aber, und dann sprach er davon, was ihm auffiel in den Gottesdiensten, in denen er seitdem war. Er sagte, wo bleibt die Zeit zum Klagen? Wo bleibt die Zeit, das auch auszudrücken, dieses tiefe Leid? Wo sind Räume, um der eigenen Aufruhr auch ja Platz zu geben? Und ich habe mich nochmal selbstkritisch hinterfragt, als jemand, der ja mit für Gottesdienste verantwortlich ist und sie inhaltlich füllt, haben wir unser Gottesdienstradio vielleicht immer nur auf Glück und Gutes eingestellt? Oder lassen wir auch da Raum für das tiefe Leid, was auch einzelne von uns in diesem Jahr erlebt haben? Ist da Raum zum Klagen? Ist da Zeit, das ehrlich auszudrücken? Der Weisheitslehrer benennt es: Zeit zum Weinen, Zeit zum Klagen. Also, es kann nicht darum gehen, immer alles glatt zu bügeln. Ja, wir werden hoffentlich in jedem Gottesdienst auch Gründe zum Danken finden, aber das andere darf auch seinen Platz finden. Vers 8, noch einmal etwas sehr Kritisches, Schwieriges, was die Welt in diesen Wochen und Monaten und Jahren ja wirklich in Aufruhr versetzt. Zeit für den Krieg. Ja, Welt in Aufruhr. In der Ukraine seit 2 Jahren. Ab dem 9. Oktober auch ganz neu in Israel. Gazastreifen. Krieg. Ein Wort mit nur 5 Buchstaben. Und doch verbindet sich mit diesem Wort so viele Tragödien. So viel Leid, so viel Tränen, so viel Brutalität, Schmerz, Blut. All das, was dahinter steckt. Und selbst meine Generation spürt heute noch die Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges. Generationsübergreifende Traumata. Und so manches andere könnten wir benennen. Welt in Aufruhr. Ja, das klingt am Jahresende ziemlich deprimierend, sorry. Aber der Weisheitslehrer benennt es, schonungslos. Aber heißt das nun, so fatalistisch jetzt hier sitzen zu bleiben und zu sagen, okay, dann heulen wir uns jetzt die ganze Nacht aus und gehen so in das neue Jahr? Oder bietet uns der Weisheitslehrer nicht auch noch was anderes an? Ja, er tut es. Und das ist das zweite von den Glücksmomenten, die uns auch heute schon beschenken wollen. Also, da ist die andere Seite. Da sind die unterschiedlichen Facetten des Lebens, die uns das Glück und die Freude auch anbietet. Vers 1. Jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Eine Zeit für die Geburt, zum Beispiel. Als wir am 21.10. die Nachricht bekamen, dass Johann Friedel Andreas Lengeling geboren war, da war das für die Familie Lengeling natürlich erstmal ein Glücksmoment. Aber ich hoffe auch für all die anderen, die von dieser Geburt gehört hatten. Und diesen Glücksmoment sind natürlich andere gefolgt. Und ihr habt andere Geburtsnachrichten hoffentlich in diesem Jahr gehört. Es ist interessant, dass gerade in Krisenzeiten mehr Kinder als sonst geboren werden. Interessant, dass die Geburt eines Kindes offensichtlich den Krisen unseres Lebens auch etwas anderes entgegensetzen kann. Danach in dem Text hier werden in Vers 2 und 3 gleich 3 andere Begriffe genannt, wo es darum geht, dass etwas Neues entsteht. Also nicht nur die Geburt, sondern da geht es um das Pflanzen, da geht es um das Heilen. Da geht es um eine Zeit zum Aufbauen. Ja, die kann man wörtlich verstehen, aber hier geht es auch um Grunderfahrungen des Lebens, wo etwas Neues entsteht. Und Heilung nicht nur im medizinischen Sinn, sondern wo vielleicht 2 Beziehungen wieder zusammenkommen. Oder wo unsere Beziehung zu Gott erneuert, geheilt wird. Oder wo wir das so zum Ausdruck bringen wie im letzten Lied. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Dass ich mein Leben in dieser engen Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus sehe. Was konntest du pflanzen? Wo hast du ausgesät und ist etwas entstanden? Wo hast du vielleicht ein positives Feedback jemandem gegeben, der darauf reagiert hat? Und wo du gespürt hast, da kam nicht nur ein Lächeln, sondern da kam ein Impuls in sein Leben hinein, was ihm geholfen hat, seinen Alltag zu gestalten? Und wie hat sich deine Beziehung zu Gott entwickelt? Ist da Heilung geschehen, wo vielleicht vorher etwas auseinandergerissen war? Oder wie ist sie aktuell? Und dann wird hier in Vers 5 eine Zeit zum Umarmen genannt. Ich hoffe, du hattest viele Umarmungen in diesem letzten Jahr, wo Menschen dich umarmt haben oder du vielleicht jemand anders umarmt hast. Das löst etwas Emotionales bei uns aus. Über Weihnachten waren wir mit der Familie in Nordhessen. Dort lebt meine Mutter, die an Demenz erkrankt ist, in einem Seniorenheim. Und als wir dann reingingen, um meine Mutter zu besuchen als Familie, da sahen wir schon einen Posaunenchor, der sich gerade in Stellung brachte. Der wollte ein kleines Weihnachtskonzert dort in diesem Seniorenheim weitergeben. Und plötzlich sah ich in dem Posaunenchor den zweiten Trompeter. Das war mein ältester Cousin. Den hatte ich schon 7 Jahre lang nicht mehr gesehen. Und da das Konzert noch nicht angefangen hatte, hatten wir natürlich Zeit für eine herzliche Umarmung. Das tut gut. Das motiviert. Und anschließend hatten wir auch noch eine schöne Zeit mit unserer Mutter und auch diesem ältesten Cousin, der dabei saß, mit einem Kaffee und einem Stück Kuchen, um diesen Glücksmoment zu genießen. Vers 8 ist dann auch noch vom Lieben die Rede und vom Frieden. Lieben und Frieden. Ich hoffe, du kannst da in deinem letzten, diesem vergangenen Jahr irgendetwas mit verbinden. Und ich gebe dir jetzt einfach mal 2 Minuten Zeit, während so ein bisschen Musik gespielt wird. Versuch einfach mal kurz zu überlegen im letzten Jahr, wo klang etwas eben an von den Punkten, die genannt worden sind. Was war da? Vielleicht an leidvollen, vielleicht aber auch an positiven Glücksmomenten, die du erlebt hast. Und dann fragt der Weisheitslehrer in Vers 9, welchen Gewinn hat der, der etwas tut davon, dass er sich abmüht? Ja, manches Mal mühen wir uns umsonst. Vergebliches Tun, Vers 10. Tun für nichts und wieder nichts. Du strengst dich an und hast den Eindruck, es war umsonst. Es ist nicht angekommen. Es war vergeblich. Und doch bietet dieser Text am Ende des Jahres noch etwas an, um Glück, um Gutes und Angenehmes auch bewusst zu erleben. Wir können auch sagen, um in den nächsten 365 Tagen viele Glücksmomente zu erleben. Vers 12 und 13 heißt es, so habe ich erkannt, es gibt kein größeres Glück bei den Menschen, als sich zu freuen und sich's gut gehen zu lassen. Jeder Mensch soll essen, trinken, glücklich sein als Ausgleich für seine ganze Arbeit, denn auch dies ist eine Gabe Gottes. Also ich nehme mal an, dass die meisten von uns das heute Abend praktizieren werden, oder? Oder wollt ihr fastend in das neue Jahr gehen? Also, ich hoffe, dass ihr es euch heute gut gehen lasst, in jeglicher Hinsicht. Und das ist das Schöne übrigens am Alten Testament, dass das an vielen Stellen vorkommt, diesen Genuss in den Blick zu bekommen. Okay, der Paulus gibt's auch an den Timotheus nochmal weiter, ne, mit dem Wein. Ja, der soll ein bisschen Wein trinken. Aber auch hier wird es sehr deutlich, jeder Mensch soll essen, trinken und glücklich sein als Ausgleich für seine ganze Arbeit. Peter Spangenberg hat ein ganzes Buch über diesen Prediger geschrieben und also eine Übertragung. Und ich zitiere ihn mal, wie er diese Verse überträgt. Er sagt, ich beschloss, nach vorn zu sehen, also er zitiert damit hier diesen Weisheitslehrer, ich beschloss, nach vorne zu sehen in Freude und gutem Leben. Denn wenn ein Mensch in Übereinstimmung zwischen Vitalität, also seiner ganzen Lebendigkeit, und seiner Spiritualität, also seiner geistlichen Komponente, zwischen Lebensbejahung und Lebensvertiefung steht, dann erlebt er wirklich das Geschenk Gottes. Lebensbejahung und Lebensvertiefung. Ich denke, das bringt den Text super auf den Punkt. Es geht darum, dass wir das Schöne des Lebens bejahen, in Blickwelt nehmen, es genießen und zugleich aber immer wieder auch tiefer bohren. Ein Leben zwischen dem Ja, ich freue mich und zugleich die dramatischen Bilder meines Lebens und des Lebens anderer nicht auszublenden. Und so kommt er in Vers 14 dann zu dem Ergebnis, so habe ich erkannt, alles was Gott tut, ist von Dauer. Nichts kann man hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Gott hat das so gemacht, damit man ihm in Ehrfurcht begegnet. Und solche Ehrfurcht vor Gott erkenne ich auch in einigen Worten des Politikers, der in dieser Woche verstorben ist, Wolfgang Schäuble. Viele haben das mitbekommen. Er wurde einmal vor 4 Jahren gefragt, was waren die bewegendsten Momente ihrer politischen Karriere. Und der damalige Bundestagspräsident hat dann geantwortet, es war der 31. August 1990. Weiß jemand, was da stattfand? Wir haben mehr den November so im Blick. Also das war, als Günter Krause als Innenminister der DDR und er selber, Wolfgang Schäuble, den Einigungsvertrag unterschrieben haben. Das war sein glücklichster Moment in der politischen Karriere. Und dann ergänzt er im breiten Dialekt, aber wissen Sie, Politik ist schnelllebig. Nur 6 Wochen später lag ich nach einem Attentat in der Klinik. Ich wusste nicht, ob ich überlebe und sitze nun seit 30 Jahren im Rollstuhl, so sagt er vor 4 Jahren. Und dann sah er in die Runde, wo er interviewt wurde und setzte fort, in solchen Momenten, den Erfolgen und den Erschütterungen, hilft nur ein festes Vertrauen, das alles in Gottes Händen legt. Das ist für mich Ehrfurcht vor Gott, wo man beides akzeptiert, annimmt. Und so wünsche ich dir für das Jahr 2024 in einer Welt, die wirklich in Aufruhr ist, dass es dir trotzdem gelingt, vieles zu genießen. Und die frohen Momente auch als leichte Momente wahrzunehmen und Gott dafür zu danken.